Ostern war eigentlich immer das wichtigste Fest der Christenheit. Während der ersten Jahrhunderte war überhaupt Weihnachten gar kein Feiertag. Aber die Auferstehung des Herrn wurde von Anfang an gefeiert. Und der Grund ist, dass die Auferstehung des Herrn nach seinem Sieg am Kreuz über Sünde und Tod mit der Auferstehung die endgültige Herrschaft Jesu Christi begonnen hat. Das war der Durchbruch, das war der Dreh- und Angelpunkt im Leben der Jünger Jesu damals und ist es auch in unserem. Wir sind geneigt, Ostern als ein, oder nur als ein historisches Ereignis zu betrachten. Und das, was damals geschah, ist natürlich auch heute immer noch ein riesiger Grund, ein gewaltiger Grund, sich daran zu freuen. Aber das Geschehen damals hat bis heute ganz konkrete Auswirkungen, die wir uns bewusst machen müssen. Der auferstandene Herr herrscht, zur Rechten des Vaters sitzend, aber das ist noch nicht alles. Vor seiner Himmelfahrt hat er uns, seinen Jüngern, nämlich gesagt, versprochen, dass er alle Tage bei uns sein wird. Und wir wissen, dass das durch seinen Heiligen Geist geschieht. Aber auf sich selbst gestellt sind die Jünger Jesu nicht mehr als ein kläglicher Haufen verängstigter Menschen. Das war damals so und das ist heute nicht viel anders. Aber nun ist Jesus auferstanden und das verändert alles, auch heute. Und dazu lese ich uns einen kurzen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 19 bis 23. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hat, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hat, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Ihr erinnert euch gewiss an das Passionsgeschehen, wie Jesus von der jüdischen Obrigkeit zum Tode verurteilt und den Römern zur Hinrichtung übergeben worden war. Und am dritten Tag, wir haben das vorhin ja auch nochmal gehört, am Morgen des Ostertages hatten die Jünger zwar das leere Grab gesehen und auch gehört, dass er, so lesen wir das im Johannesevangelium, der Maria Magdalena erschienen war. Aber all das, was sie gehört haben, fiel nicht ins Gewicht gegenüber der Furcht davor, dass die Juden auf den Gedanken kommen könnten, als nächstes sie gefangen zu nehmen und sie dem gleichen Schicksal zu überantworten. Und in ihrer Angst wussten sie nur einen Ausweg, sich zu verstecken, sich hinter einer verriegelten Tür zu verbarrikadieren und voller Furcht zu bangen, dass ihnen auch wirklich nichts geschieht. Was für ein armseliger Haufen. 4 Tage vorher hatte Petrus noch vollmundig getönt, Matthäus 26, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch die Jünger. Aber wie schon gesagt, wenn die Jünger auf sich selbst gestellt sind, sind sie nicht mehr als ein kläglicher Haufen. Das war damals so und ist heute nicht anders. Wovon war Jesus wohl in seinem Herzen bewegt, als er diese, heute würde man sagen, Versager gesehen hat? Wir würden vielleicht mit Enttäuschung reagieren und sagen, 3 Jahre lang hatten sie so enge Gemeinschaft mit Jesus. Sie haben alle seine Wunder gesehen. Sie haben seine Predigten gehört. Nichts davon ist übrig geblieben. Kein Glaube. Obwohl sie das leere Grab gesehen haben und Jesus von Jesus vorher mindestens 3-mal gehört hatten, dass er von den Toten auferstehen würde. Wir würden in Gefahr laufen, sie dafür zu verurteilen, sie einfach links liegen zu lassen. Aber Jesus gibt seine Jünger nicht auf. Er gibt uns niemals auf. Seine Antwort auf die Angst und Fassungslosigkeit der Jünger war, Vers 19, da kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Jesus klopft nicht erst an und bat sie, hereingelassen zu werden, sondern er stand plötzlich in ihrer Mitte. Er wartete nicht ab, bis ihnen klar geworden war, dass er wirklich auferstanden ist und lebt. Er wartet nicht so lange, sondern er stellt sich einfach vor sie hin, aber nicht, um ihnen eine Ansprache oder gar eine Strafpredigt zu halten. Er zeigt ihnen auf seine Weise vielmehr, dass ihre Furcht, ihre Hoffnungslosigkeit, ihr Unglaube ihn nicht davon abhält, ihnen trotzdem nahe zu kommen. Und weil er ihre Furcht kennt und weiß, dass sein plötzliches Auftreten in ihrer Mitte vielleicht sogar etwas wie Panik auslösen könnte, tut er das, was alles verändert. Er sagt, Friede euch. Oder auf Hebräisch, Shalom. Ihr wisst ja, dass sich die Menschen in Israel damals und heute mit diesem Wort Shalom begrüßen. Aber wenn Jesus Shalom sagt, dann heißt das nicht einfach guten Abend. Denn das, was der Herr sagt, das geschieht auch. So war es schon bei der Schöpfung. Wenn, dort lesen wir 1. Mose 1, Vers 3, wenn Gott sprach, es werde Licht, dann wurde Licht. Und es war auch so, als Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth in einen Sturm geriet. Markus Evangelium Kapitel 4. Da bedrohte er den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Für mich als Physiker ist das das größte Wunder, das Jesus überhaupt getan hat. Wenn man sich mal überlegt, was da an Entropie vernichtet worden sein muss, damit das passiert. Das ist unglaublich. Und sowas aber auch hier jetzt. Jesus sagte, Friede euch. Und der Friede Gottes war gegenwärtig und füllte ihre Herzen. Und Shalom, das ist kein Gefühl in unserer Seele. Shalom beinhaltet ein umfassendes Heilsein, Wohlergehen. Und indem Jesus zu seinen Jüngern Shalom sagt, ist der Sturm in ihrem Inneren mit einem Mal gestillt. Sie erfahren zutiefst die Gegenwart dessen, der der Sieger ist und der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Das nächste, was Jesus tut, ist, dass er auch noch ihren Verstand begreifen lässt, was ihr Herz durch diesen Zuspruch schon begriffen hat. Vers 20. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Mit unserem Denken ist das immer wieder so eine Sache. Unser Herz hat schon längst erfasst, was die Wahrheit ist oder was Gott will, aber unser Verstand sagt immer wieder nochmal, aber. Wenn wir die Geschichte von den Emmaus-Jüngern betrachten, dann heißt es dort, dass die beiden Jünger, nachdem sie Jesus erkannt hatten und er für sie unsichtbar geworden war, sagten sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete, und wie er uns die Schriften öffnete. Das Herz begreift oftmals viel schneller als der Verstand. Ich denke, es ist sehr wichtig, jedenfalls für mich, zu sehen, dass der Herr in solch schwierigen Situationen von seinen Jüngern nicht irgendwelche Glaubensschritte fordert, die sie wahrscheinlich nur mit großen Schwierigkeiten hätten tun können. Nein, er verschafft völlige Klarheit im Herzen und im Verstand. Schaut her, ich bin es wirklich. Ihr könnt mir vertrauen, ihr könnt auch eurem Herzen vertrauen. Und damit schaffte er dann den Durchbruch für sie, Vers 20. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wenn wir uns den nächsten Vers ansehen, dann entdecken wir, dass Jesus seinen Zuspruch an die Jünger noch einmal wiederholt, Vers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Warum macht er das? Ist das nur so kurz wirksam, wenn er sagt, Friede sei mit euch? Ich denke, das können wir ausschließen. Indem er diese Zusage wiederholt, verleiht er dem, was er gesagt hat, noch ein größeres Gewicht. Für mich ist das so, als würde er sagen, nur wenn mein Friede mit euch ist, dann werdet ihr es schaffen, eure Furcht zu überwinden und euch aus dieser verriegelten Kammer herausbewegen und zu den Menschen gehen. Nur wenn mein Friede mit oder in euch ist, werdet ihr furchtlos werden und die Welt überwinden. Was meint ihr, warum ist Jesus überhaupt zu ihnen gekommen? Wollte er sie nur davon überzeugen, dass er wirklich auferstanden ist? Oder wollte er mit ihnen etwas Seelsorge treiben, damit sie nicht in Depression verfallen? Warum ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen, weil er ein Ziel hat, eine Vision, einen Plan für die ganze Welt und damit auch für seine Jünger. Er ist zu ihnen gekommen, um sie in Bewegung zu setzen. Wisst ihr, wie man die Christen am Anfang genannt hat? Ich möchte euch dazu zwei Verse aus der Apostelgeschichte vorlesen, aus dem 24. Kapitel, in dem von der Gefangenschaft des Paulus in Caesarea berichtet wird, bevor er zum Kaiser nach Rom geschickt wird. Dort lesen wir, dass Paulus sagte: Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und ein paar Verse später heißt es: Felix aber, das ist der Statthalter, Felix aber, der von dem Weg genauere Kenntnis hatte, vertagte ihre Sache. In der ersten Zeit wurden die Christen als der Weg bezeichnet. Das, was die Außenstehenden an ihnen sehen und begreifen konnten, war, dass sie zu einem Ziel hin unterwegs waren, von dem sie niemand abbringen konnte und von dem sie wussten, dass sie es erreichen würden. Und hier in dieser Bibelstelle, die wir heute betrachten, fing dieser Weg an. Der Ausgangspunkt, der Beginn dieses Weges war der Zuspruch Gottes an sie: Shalom, Friede euch. Und dann werden sie von Jesus vorbereitet, sich aus dem verriegelten Obergemach herauszutrauen. Und dazu sagt bzw. macht Jesus dreierlei, um ihnen den Weg zu weisen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünde vergebt, sind sie ihm vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Wenn ich mir diese Begegnung Jesu mit seinen Jüngern bildlich vorstelle, dann empfinde ich bei diesen Versen so, als wenn Jesus seinen Arm ausstrecken würde und nach vorne weist. Lasst uns deshalb diese drei Aussagen kurz bedenken. Das erste, was Jesus ihnen einprägt, ist: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Jesus hatte einen Auftrag von seinem himmlischen Vater und den hat er an seine Jünger weitergegeben. Das hören wir auch immer sofort aus dieser Aussage heraus. Aber Jesus sagt nicht einfach: Der Vater hat mich gesandt und jetzt sende ich euch, sondern er hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat. Also auf die gleiche Weise, wie der Vater mich gesandt hat. Und damit gibt er ihnen eben nicht nur den Auftrag, sondern er sagt ihnen auch diese Ausrüstung von Gott hinzu. Darauf kann ich heute nicht weiter eingehen, aber das wäre mindestens eine Predigt für sich. Aber Jesus macht von Anfang an klar, dass das, was er seinen Jüngern zumutet, für sie nicht ein paar Schuhnummern zu groß ist, sondern buchstäblich angemessen ist. Und wenn wir in der Apostelgeschichte nachlesen, dann erkennen wir leicht, dass das wahr ist. Das Wichtigste in der Ausrüstung der Jünger nennt Jesus im nächsten Vers, in dem es um die zweite Aussage geht. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Dass Jesus die Jünger anhaucht, wird für uns sofort verständlich, wenn wir wissen, dass in der Sprache, in der Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat, das Wort für Geist auch Atem oder Hauch bedeutet. Jedenfalls hat Jesus schon bei seiner ersten Begegnung mit den Jüngern nach seiner Auferstehung ihnen eingeprägt, dass sie Heiligen Geist empfangen. Und wir wissen heute ganz genau, wann und wie das geschehen ist, nämlich am Pfingsttag, 7 Wochen später. Und das Dritte, was Jesus seinen Jüngern einprägt, bevor er sie losschickt, steht im Vers 23. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, so sind sie ihm behalten. Ich habe den Eindruck, dass dieser Vers oft missverstanden worden ist. Die einen leiten aus diesem Satz ab, dass sie das Vorrecht haben, anderen die Schuld zu vergeben, so wie das die Priester in der katholischen Kirche tun. Aber dabei ist das Neue Testament eindeutig. Nur Jesus, der mit seinem Leben für unsere Schuld bezahlt hat, kann Schuld vergeben. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, ganz wichtiger Vers. So ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht und vergibt euch eure Schuld und reinigt euch von aller Ungerechtigkeit. Andere denken, dass aufgrund dieses Verses sozusagen das Geschick anderer Menschen in ihre Hand gegeben ist. Denn wenn sie vergeben, sind die anderen frei. Und wenn sie nicht vergeben, dann werden die anderen als Schuldige vor Gott stehen. Auch diese Sicht ist falsch. Und wenn wir meinen, auf diese Art und Weise andere Leute sozusagen in der Hand behalten zu können, dann ist das sehr gefährlich. Denn Jesus hatte vorher in der Bergpredigt zu seinen Jüngern gesagt, Matthäus 6, Vers 14 und 15, wenn ihr den Menschen ihre Vergebung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergebung auch nicht vergeben. Wenn wir diese gewichtigen Aussagen mit berücksichtigen, dann hat Jesus hier seinen Jüngern eine wichtige Regel mit auf den Weg gegeben. Wenn ihr Schuld vergebt, dann ist die Schuld wirklich ausgeräumt und ihr habt euch von dem Ballast freigemacht, den Schuld immer mit sich bringt. Und Jünger können sich das gar nicht leisten, anderen ihre Schuld festzuhalten. Es würde ein Ballast sein, der ihren eigenen Dienst einschränkt. Zusammenfassend können wir sagen, dass Jesus den verängstigten Jüngern in dem verriegelten Obergemach gesagt hat, ich gebe euch meine Berufung von unserem himmlischen Vater weiter und dazu auch alles, was ihr dafür braucht, vor allem den Heiligen Geist. Und haltet euch dabei von unnötigem Ballast frei, indem ihr anderen vergebt, weswegen auch immer sie an euch schuldig geworden sind. Ist diese Rede des auferstandenen Herrn nur für seine Jünger damals wichtig gewesen oder hat sie auch für uns Bedeutung? Als erstes müssen wir feststellen, dass es für uns genauso gilt, dass wir von Jesus in die Welt gesandt sind, dass auch wir Heiligen Geist empfangen haben und dass wir uns in gleicher Weise belasten wie die ersten Jünger, wenn wir den anderen nicht ihre Schuld vergeben. Also sagt Jesus das, was er damals zu seinen Jüngern gesagt hat, auch heute zu uns. Zweifellos ist diese Osterbotschaft eine Botschaft an uns. Dann kommen wir als nächstes zu den Umständen. Wir fürchten uns natürlich nicht mehr vor einer Verfolgung durch Pharisäer und Schriftgelehrte. Hier in unserem Land brauchen wir wegen unserer Beziehung zu Jesus überhaupt keine Sorgen oder keine Furcht zu haben, dass uns irgendetwas passieren könnte. Dennoch gibt es auch bei uns etwas, irgendwelche Lebensumstände, in denen wir von einer Furcht, von solcher Furcht überfallen werden, dass wir uns verschließen und von allem zurückziehen, weil wir den Eindruck haben, dass der Herr uns alleine gelassen hat. Wir fühlen uns als Versager, wir halten uns für unfähig und haben so uns dann in ein Schneckenhaus verkrochen, dass keiner mehr in uns Jünger Jesus sieht, die auf dem Weg sind. Der wichtigste Unterschied zu damals ist, dass Jesus inzwischen in den Himmel aufgefahren ist und nicht mehr körperlich in unserer Mitte sichtbar wird. Aber das heißt nicht, dass er uns in unseren Nöten und Ängsten alleine lässt. Johannes 16, Vers 7, Christus spricht, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus lässt uns auch heute nicht allein. Er hat den Tröster oder andere Titel für den Heiligen Geist sind Beistand, Ratgeber, Helfer gesandt. Vielleicht sagst du jetzt, aber es ist mir schon mehrfach so gegangen, dass ich mit meinen Problemen ganz allein gelassen war. Ich hatte nur noch Furcht und fühlte mich verlassen und habe überhaupt nichts von diesem Tröster gemerkt. Ja, solche Situationen gibt es wirklich, aber das heißt nicht, dass wir dann tatsächlich alleine sind. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Bruder, der drauf und dran war, seine Arbeitsstelle zu verlieren. Er kam zu mir, um sein Herz auszuschütten und er klagte, dass er sich in dieser Situation von Jesus hängen gelassen fühlt. Dabei war es für mich interessant, dass ich spürte, dass der Herr in diesem Gespräch bei uns war. Ich spürte seine Gegenwart ganz deutlich. Ich spürte, wie er diesen Bruder mit seiner Liebe förmlich einhüllen wollte. Aber dieser Bruder war so von seiner Angst beherrscht, von der Angst, seine Arbeit und sein Einkommen zu verlieren, dass er so unempfindlich geworden war, als wäre eine massive Mauer zwischen ihm und Jesus. Ich betete in meinem Herzen, Herr, was soll ich machen? Kannst du dich nicht ihm offenbaren? Kannst du ihn nicht anrühren? Und damals sagte Jesus zum ersten Mal zu mir das, was er inzwischen schon oft gesagt hat. Und was wir hier in diesem Text von ihm selbst gehört haben. Jesus sagte zu mir, erbitte meinen Frieden für ihn. Daraufhin legte ich meine Hand auf seine Schulter und betete laut, Herr Jesus, du bist größer als alle unsere Nöte und Probleme. Es gibt nichts, was für dich unmöglich ist. Und deshalb bitte ich jetzt, komme und erfülle meinen Bruder mit deinem Frieden, damit er dich und deine Macht neu sehen kann. Mehr war nicht nötig. Aber ich konnte mit meiner Hand spüren, wie seine körperliche Anspannung nachließ. Und nachdem wir ein paar Minuten still waren, sagt er, es ist wahr, der Herr ist wirklich da. Ich denke, das ist die erste wichtige Lektion, die wir von unserem auferstandenen Herrn für solche Situationen lernen können. Wenn wir vor lauter Furcht oder Problem nicht mehr wissen, dass der Herr da ist, dann sollten wir ihn bitten, dass er uns mit seinem Frieden erfüllt. Und wenn wir das selber nicht können, dann müssen wir uns einen Bruder oder eine Schwester suchen, die mit uns und für uns das tun, weil ihr Glaube in diesem Moment größer ist als unserer. Und wenn ihr einen Bruder oder eine Schwester seht, die in einer solchen Situation stecken, dass sie Furcht haben, dann geht zu ihnen und er bittet für sie um den Shalom unseres Gottes. Wir können im Alten Testament, im Psalm 40 sogar lesen, wie bereits David die Erfahrung der Hilfe Gottes in schwierigen Situationen erlebt hat. Im Psalm 40, Vers 2 bis 4 heißt es, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. David beschreibt hier genau die gleiche Erfahrung. Er beschreibt, wie er sich in einer schwierigen Situation verloren gefühlt hat, wie er allein gelassen war und wie er dann vom Frieden Gottes ergriffen und aufgerichtet wurde. Wenn wir den Frieden Gottes in unserem Herzen haben, dann sind unsere Probleme deshalb noch nicht gelöst. Was machen wir, wenn wir zwar wissen, dass Jesus bei uns ist, aber die Arbeitsstelle immer noch nicht sicher ist? Ich denke, dass es dann für uns genauso wichtig ist, wie bei den Jüngern damals, immer wieder daran erinnert zu werden, dass wir anstelle von Jesus, oder hier heißt es wie Jesus, einen Platz im Plan Gottes für diese Welt haben. Und wenn wir mit und für Gott unterwegs sind, dann wird er auch für uns sorgen, dass wir zur rechten Zeit alles das haben und bekommen, was wir brauchen. Rechtzeitig und ausreichend. Ich bin gekommen, damit ihr Leben und reiche Fülle habt. Das ist ein Glaubensschritt, der uns in schwierigen Situationen oft sehr schwer fällt. Ihr erinnert euch sicher daran, dass bei diesem ersten Wiedersehen mit Jesus der Apostel Thomas nicht dabei war. Und als ihm davon berichtet wurde, wollte er es erst nicht glauben. Erst eine Woche später, gleicher Ort, gleiche Zeit, wird er persönlich von Jesus darauf angesprochen. Und dann ist er bereit zu glauben. Wisst ihr noch, was Jesus zu diesem Jünger gesagt hat? Johannes 20, Abvers 27. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jesus macht damit ganz klar, dass wir ihn nicht sehen und anfassen können müssen. Die geistliche Beziehung, unser Glaube an ihn, ist alles, was wir brauchen. Und es ist mehr als genug für das, was in unserem Leben geschieht. Deshalb ist es für uns an dieser Stelle sehr wichtig, dass wir uns bewusst für das Reden und Handeln Gottes öffnen und bitten, dass er uns immer wieder neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Im Epheserbrief fordert der Paulus uns auch dazu auf. Epheser 5, Vers 18. Und lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wir sollen selbst darum bitten und wir können das auch mit anderen gemeinsam tun. Auch das Dritte, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ist für uns eine wichtige Hilfe, um in schwierigen Situationen überwinden zu können. Wenn wir in unserem Herzen niemanden seine Schuld festhalten, sondern allen ihre Schuld vergeben, dann schafft uns das den Ballast vom Hals, der uns nicht nur behindern kann, wenn wir versuchen, wieder festen Boden unter den Füßen zu gewinnen und vorwärts zu gehen, um das Ziel unseres Lebens zu erreichen. Irgendjemanden nicht zu vergeben, der wie auch immer an uns schuldig geworden ist, das kann ganz grundsätzlich niemals für uns ein Vorteil sein. Nicht nur, dass es unsere Beziehung zu anderen Menschen belastet, auch unsere Beziehung zu Gott wird durch diesen Klotz empfindlich gestört. Und deshalb so schnell und so gründlich wie möglich weg mit Schuld, die wir in unseren Händen haben, dass wir sie anderen vergeben. Und wenn wir selber schuldig geworden sind, dass wir uns von Gott und von anderen vergeben lassen. Ich komme zum Schluss. Das Osterfest ist nicht nur das wichtigste und größte Fest, das wir zu feiern haben. Es ist nicht nur ein jubelndes Zurückschauen auf das, was damals vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist. Dieses Fest hat auch eine wichtige Botschaft für uns, für unser Leben heute, die alles verändern und reicher machen will. Unser auferstandener Herr weiß sehr genau, mit welchen Problemen wir uns in dieser Welt abquälen müssen und wie wir ihnen oft nicht gewachsen sind. Aber er hat uns dazu berufen, Überwinder zu sein. Damit das im Leben seiner Jünger möglich ist, ist er zu den verängstigten Menschen gekommen, die sich in Jerusalem in diesem Obergemach eingeschlossen hatten. Und entsprechend kommt er heute durch den Tröster und Ermutiger, seinen Heiligen Geist, auch zu uns. Er will unser Leben verändern, er will uns mit seiner Wirksamkeit füllen, er will seinen Frieden in uns zur Entfaltung bringen, damit wir immer besser verstehen, dass er mächtiger ist als alle Sorgen und Probleme dieser Welt. Er spricht nur ein Wort und schon ist aller Sturm und Unruhe in uns gestillt. Er ist bereit, uns immer wieder auf seine Pläne hin auszurichten und uns auszurüsten, damit wir in seinem Werk mitarbeiten. Sein Geist ist bereit, uns immer wieder zu erfüllen und die Gedanken und das Wesen Gottes zu erklären. Und Jesus hat den Preis für alle Sünden bezahlt, sodass uns alles vergeben ist und wir auch Vergebung gewähren und somit allen unnötigen Ballast abladen können. Jesus hat an Auferstehungstag den Weg, seine Gemeinde, begonnen. Und mit dieser Erkenntnis hat die Gemeinde Jesu sich entwickelt bis zum heutigen Tag. Nur weil immer wieder Jünger Jesu dieses Angebot und diesen Auftrag ernst genommen haben, nur deshalb seid ihr und bin ich heute hier. Die für uns wesentliche Frage ist nun, wird dieser Weg durch dich und mich weitergeführt? Versuchen wir in den Schwierigkeiten unseres Lebens, so gut es geht, alleine weiterzukommen? Oder sind wir bereit, Ostern ernst zu nehmen, Jesus zu empfangen, ihn in unser Leben einzuladen, ihn zu bitten, zu uns zu sprechen und an uns zu handeln, so wie er das damals tat, nach dem Text, den wir gehört haben? Ich möchte euch einladen, diese Begegnheit am Abend des ersten Ostertags nicht zu vergessen. Morgen oder in der nächsten Zeit für Jesus bewusst offen zu sein, wenn er in dein Herz kommen und seinen Frieden bringen will. Sag ihm, dass er sehr willkommen ist. Und vielleicht brauchst du ihn sogar heute schon. Bist du vielleicht schon hierher gekommen in einer Situation, wo du ihn gesucht und nicht nahe empfunden hast? Wenn das so ist, dann geh nach dem Gottesdienst zu einem Bruder oder zu einer Schwester, zu denen du Vertrauen hast, und lass dir von ihnen nicht nur versichern, der Herr ist auferstanden, sondern bete mit ihm oder ihr und lass dir das zusprechen, was dir verloren gegangen ist. Friede sei mit dir. Amen. Herr Jesus, wir preisen dich dafür, dass wir dieses Privileg von dir bekommen haben, dich kennen zu dürfen. Dass du uns hast verstehen lassen, was du uns anbietest. Dass wir zu dir, zu deinem Reich gehören dürfen. Dass du der Herr aller Herren, der König aller Könige, auch unser König bist. dass wir auf deiner Seite stehen dürfen. Dass du uns berufen hast und dass du uns ausgerüstet hast für dieses Leben. Dass wir auf dem Weg sind zu dem Ziel, dass du bist und dass du in uns auch der Weg bist. Wir preisen dich darüber. Und wir danken dir, Herr, für das, was du uns heute erinnert hast, was du uns neu wichtig gemacht hast, jedem Einzelnen in seinem Herzen. Und so bitten wir dich, dass du uns segnest, dass du uns erfüllst, wenn wir jetzt durch die vor uns liegende Woche hindurchgehen, dass wir deine Gegenwart spüren, dass wir deinen Frieden in uns tragen und dass wir deine Liebe haben und austeilen können. Der Gott des Friedens selbst aber heilige euch durch und durch und unversehrt möge euer Geist und Seele und Leib in untadeliger Weise bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Der euch beruft ist treu, er wird es auch ausführen. Amen.
Amen.